Ihr Lieben, könnt ihr mich hören? Auch durch das Mikro? Ja, sehr gut. Ihr Lieben, wir feiern heute Erntedank und an Erntedank, da geht es um Dankbarkeit, das haben wir gerade schon gehört. Und ja, Anni hat es gesagt, wie wichtig ist uns das als Eltern? Und wahrscheinlich war es auch euren Eltern bei euch damals wichtig und wenn ihr Eltern seid, auch euch bei euren Kindern, dass die lernen, Danke zu sagen, weil es Dankbarkeit trainiert. Und warum das so entscheidend ist, Dankbarkeit für unser Leben, darum geht es heute im Predigttext. Wir haben ja auch Erntedank, da passt natürlich dann auch der Text dazu. Im Text geht es heute, wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen in Deuteronomium, also 5. Mose 8. Da lesen wir gleich von Vers 1 bis 20. Da geht es heute in diesem Text darum, wie Undankbarkeit unser Leben zerstört und wie Dankbarkeit uns zurückführt in ein gesundes Leben. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, lasst uns in den Predigttext gucken. Der Predigttext ist ein Teil einer langen Rede von Mose, das heißt Mose sagt, jetzt 5. Mose 8, Vers 1 bis 20. Haltet euch genau an alle Gebote, die ich euch heute weitergebe. Dann werdet ihr im Land bleiben, viele Kinder haben und das Land einnehmen, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von allem, was der Herr ihm zusagt. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Beachtet deshalb seine Weisung. Lebt so, wie es ihm gefällt und habt Ehrfurcht vor ihm. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Das Gestein des Landes enthält Eisen und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern, dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er war es, der euch durch die große, schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauern. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch Wasser aus dem harten Fels hervorquellen und gab euch Manna zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach umso mehr mit Gutem zu beschenken. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft. Es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute auch für euch gilt. Wenn ihr aber den Herrn, euren Gott, vergesst und anderen Göttern nachlauft, ihnen dient und sie anbetet, werdet ihr zugrunde gehen, das versichere ich euch. Wenn ihr nicht auf den Herrn, euren Gott, hört, werdet ihr genauso umkommen wie die Völker, die der Herr für euch vernichtet. Bis dahin. Dieser Text, ich habe es gesagt, ist ein Teil einer großen Rede, die Mose dem Volk hält, kurz bevor sie in das gelobte Land, in das verheißene Land nach Kanaan einziehen. Und der Kontext ist folgender. Das Volk Israel, das Volk Gottes, war ja durch eine Hungersnot nach Ägypten gezogen. Sie waren am Anfang sehr willkommen in Ägypten, so ist das mit Flüchtlingen manchmal, aber das Willkommen, das hat sich sehr schnell umgeschlagen. Und in diesem Fall hat es dazu geführt, dass die Ägypter sogar die Israeliten versklavt haben und ausgebeutet haben. Und die Not wurde immer größer, aber nicht nur das war die Not Israels, sondern es gab noch eine zweite Not, und zwar waren sie der Prägung Ägyptens ausgeliefert. Fremde Kultur, fremde Religion, fremde Götter haben sie geprägt, immer mehr. Und aus dieser Situation hat Gott sein Volk befreit. Und trotzdem, vieles war schon an Schaden passiert. Israel war nicht mehr das Volk, was es eigentlich sein wollte. Und dennoch, Gott hat sie aus Gnade angenommen nochmal und seinen Bund mit ihnen erneuert, einen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen nochmal zugesagt, dass sie ein neues Zuhause, ein neues Land bekommen werden. Er hat sie dahin geführt, und kurz bevor sie bereit waren, in dieses neue Land einzuziehen, haben sie gekniffen. Sie haben Angst gehabt vor den fremden Völkern, vor den fremden Göttern, vor all dem, und haben Gott nicht zugetraut, dass er für sie sorgen kann. Und deswegen hat Gott sie nochmal zurück in die Wüste geführt. Und zwar nicht als Strafe, so lesen wir das häufig. Das sagt mehr über unser Gottesbild aus als über alles andere. Es war keine Strafe, es ging nicht darum, Israel zu bestrafen, sondern um sie in der Abgeschiedenheit der Wüste zuzurüsten, jenseits aller Prägung, die ansonsten noch in der Welt auf unser Leben prasseln, sollten sie zugerüstet werden, wieder neu lernen, Gott zu vertrauen in der Wüste. Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt, nach 40 Jahren, wo Mose kurz davor ist, das Volk in das gelobte Land hineinzusenden. Er selber wird nicht dabei sein. Und er hält eine letzte Rede, um Israel zu sagen, worauf sie achten sollen, was wichtig ist, wie sie leben sollen und was die größten Gefahren sind, die passieren können. Und das haben wir gerade zum Teil in dem Text gehört. Ich will den mal in 5 Schritten mit euch angucken. Das Erste, was Mose macht im Predigtext, vielleicht ist das jetzt noch in Erinnerung, die ersten 6 Verse, ist, dass er das Volk erinnert an all das Gute, was Gott schon getan hat. Dass er immer gut war und immer das Beste für sie wollte. Erinnert euch die Errettung aus Ägypten, dass Gott das Volk gerettet hat, den Schutz in der Wüste auf dem Weg. Und auch erinnert sie auch an die Mangelerfahrung, die sie erlebt haben. Und gleichzeitig daran, wie Gott trotzdem in allem Mangel sie immer wieder versorgt hat und das getan hat, um sie seine Liebe, seine Treue und seine Vertrauenswürdigkeit zu lehren. Aber Israel sollte auch neu lernen, dass sie abhängig sind von Gott. Auch das war für sie wichtig. Und Mose kommt dann in Vers 5 und 6 an diesen Punkt, dass er sagt, er hat versucht euch, er wollte, dass ihr erkennt, dass euer Herr es gut mit euch meint. Und er wollte euch erziehen wie ein Vater seine Kinder. Das ist das, was sie lernen sollten. Die Abhängigkeit von Kindern gegenüber ihren Eltern. Und ich weiß nicht, wer von euch, das heißt, bei manchen weiß ich schon, wer von euch Kinder hat. Manche sind ja auch hier. Ich weiß noch, dass als wir unser erstes Kind gekriegt haben, vor 14 Jahren, mittlerweile ist sie ein bisschen größer geworden, da weiß ich noch, als ich dieses kleine Bündel auf dem Arm hatte, oder dieser Moment, als die OP-Schwester unsere erste Tochter Leni meiner Frau auf die Brust gelegt hat und dieses Schmatzen kam und dieses kleine Bündel Hoffnung da war. Und ich weiß noch, als ich sie später das erste Mal auf dem Arm hatte und dachte, wie zerbrechlich. Ich glaube, ich habe noch nie vorher in meinem Leben wirklich erlebt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. In dem Moment wusste ich es, was es heißt, Verantwortung zu haben, weil ich wusste, dieses Kind wird nicht überleben, wenn die Eltern nicht Verantwortung tragen. Und wir sehen an vielen Geschichten von Menschen in dieser Welt, wie beschädigt das Leben von Menschen sein kann, wenn Eltern nicht Verantwortung übernehmen. Wie schnell da was zerbrechen kann. Und wie schnell Kinder Panik kriegen, wenn sie alleingelassen sind von den Eltern. Ich erinnere mich da selber dran, als ich Kind war. Ich habe wenige Erinnerungen an meine Kindheit. Aber eine Sache, die erinnere ich noch sehr stark, das sagt eine Menge aus. Ich war mit meinen Eltern in der Stadt, in meiner Heimatstadt. Castrop-Rauxel, Ruhrgebiet. So. Und ich weiß noch, wir sind spazieren gegangen und ich hatte meinen Vater, hatte die Hand meines Vaters an der Hand und bin mit ihm spazieren. Ich war damals kleiner, ja, mein Vater ist nicht ganz so groß. Und ich bin mit meinem Vater und meinen Eltern spazieren gegangen durch die Stadt und aus irgendeinem Grund habe ich die Hand meines Vaters losgelassen, mir irgendwas angeguckt. Ob es ein Schaufenster oder ein Stein war, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich, dass meine Eltern irgendwann gerufen haben und ich bin zurückgegangen und habe aus dem Augenwinkel die Hand genommen und bin weitergegangen. Und dann gab es einen Moment, wo ich mich auf einmal was irritiert hat. Die Hand hat sich anders angefühlt. Ich habe hochgeguckt und dachte, Nagellack? Papa? tatsächlich, wir lachen heute drüber. In diesem Moment war das wirklich ein Schock für mich, weil ich habe hochgeguckt und ich habe in das Gesicht einer mir völlig fremden Frau geguckt. Und das war Panik. Wo sind meine Eltern? Die standen 2 Meter weiter, haben geschmunzelt, wie ich irgendeine fremde Frau an die Hand nehme damals. Und die Frau fand es wohl auch lustig. Ich fand es nicht lustig. Das war Panik. In diesem Augenblick, wo sind Mama und Papa? So. Kinder sind abhängig von ihren Eltern, von ihrer Fürsorge und ihrer Versorgung. Und das habe ich damals gelernt. Ich habe das gelernt, als ich meine Kinder das erste Mal auf dem Arm hatte. Und ich glaube, ihr alle wisst es. Wir alle wissen das. Ob wir Kinder haben oder nicht, wir waren selber Kinder, ihr wisst, so ist das Leben von Kindern. Und Gott weiß es auch. Und deswegen sagt Mose, wollte er uns das lernen, wollte Israel das lernen, dass sie abhängig sind von seiner Versorgung. Das ist das Erste, woran er sie erinnert. Dann erinnert sie an was Zweites, nämlich eine Vorhersage, Vers 7 bis 9, dass Gott etwas Gutes für sie vorbereitet hat. Das dürfen wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint, dass er etwas Gutes für uns vorbereitet hat. Und Mose sagt auch, was das konkret in ihrer Situation ist. Er hat ein Land für sie vorbereitet, ein Zuhause, in dem sie leben dürfen, in dem sie gut versorgt sind, in dem sie alles haben, was sie brauchen und noch mehr, in dem sie Fülle haben. Wird ihnen das Essen vom Baum in den Mund fallen? Nein. Auch das ist eine Wahrheit. Sie dürfen arbeiten. Wir denken heute immer, häufig, wenn ich mit Menschen spreche, meistens mit Männern, die finden Arbeit eigentlich immer gruselig so, und zählen manchmal die Tage, bis sie dann aufhören können zu arbeiten. Dabei soll Arbeit eigentlich etwas Gutes sein. Es soll unserem Leben Sinn geben. Wir sollen erleben dürfen, wie Segen durch das, was wir tun, hineinkommt in die Welt und die Welt mitgestalten. So hat Gott sich das gedacht, könnt ihr nachlesen, Genesis 2, so ist es gedacht. Und die Arbeit soll Frucht bringen. Und das ist das, was Mose dem Volk zusagt. Eure Arbeit wird nicht umsonst sein, sie wird Frucht bringen. Ihr werdet Häuser bauen, ihr werdet zu essen haben. Es wird aufblühen, das Volk. So. Das ist eine zweite Erinnerung an die Vorhersagen Gottes. Und dann sagt er, das Dritte, er sagt, Vers 10 bis 18, großer Abschnitt, und genau da beginnt die Gefahr. Kommen wir mal zu dem Kern. Genau da ist die Gefahr, dass wir vergessen, wer Gott ist, dass wir Gott vergessen, und überheblich denken, so sagt er das sogar, dass wir überheblich denken, unser Leben ist unsere Leistung, unsere eigene Leistung. All das, was wir tun, haben wir verdient. Wenn wir Erfolg haben, wenn es uns gut geht, wenn unser Leben gelingt, dann denken wir doch ganz schnell, das Leben liegt in unserer Hand. Das ist alles unser Verdienst. Unsere Leistung. Wir sind der Herr unseres Lebens. Und wir vergessen in diesen Situationen, wie abhängig wir von Gott sind in allem, was wir tun. Und seien wir ehrlich, uns geht es da heute doch nicht anders. Dieser Text spricht uns doch mitten ins Leben. Gucken wir rein in unsere Gesellschaft. Da müssen wir nicht mal rausgucken aus diesen Mauern. Wir müssen noch nicht mal nach links und rechts in der Kirchenbank gucken oder nach vorne und hinten. Da müssen wir nur in unser Herz gucken. Wie oft vergessen wir, wie abhängig wir in allem von Gott sind? Von wem hast du deinen Job? Oder deine Rente? Oder deine Ausbildung? Das Haus, in dem du wohnst, oder die Wohnung? Dein Wohlstand, deine Familie, deine Freunde? Von wem hast du das? In der Regel neigen wir dazu, diese Frage damit zu beantworten, dass wir sagen, das ist unser Verdienst. Hab ich was für getan? Ich bin in die Schule gegangen, ich habe aufgepasst, ich habe gelernt. Und deswegen habe ich am Ende dann, was weiß ich, Abitur machen dürfen und habe dann studiert und habe auf manches verzichtet und habe einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Deswegen darf ich das Leben führen, was ich heute habe. Wirklich? Ist es so? Ändern wir nur in diesem riesen Zahnradsystem, was dein Leben ist, wie so ein Uhrwerk, ändern wir ein einziges kleines Rädchen. Zum Beispiel den Zeitfaktor. Stell dir vor, du wärst vor 100 Jahren geboren. Alles andere ist gleich. Ich habe nichts geändert. Ich ändere nur den Zeitpunkt deiner Geburt. Um 100 Jahre zurück. Was sind 100 Jahre im Angesicht der Ewigkeit? Eine ganze Menge. Dein ganzes Leben wäre anders. So. Es wäre nichts mehr, wie es heute ist. Vor allen Dingen die Frauen unter uns. Ich weiß nicht, welchen Beruf ihr habt oder womit ihr so euren Tag verbringt, aber ich habe eine ungefähre Ahnung davon, was ihr vor 100 Jahren gemacht hättet. So. Da wäre euer Leben sehr anders und eure Möglichkeiten sehr viel eingeschränkter. Aber nicht nur die Frauen unter uns. Ändern wir mal einen kleinen anderen Faktor. Wir lassen die Zeit gleich und ändern einfach auf dem Globus mal so ein paar Grad, die Position deiner Geburt um so ein paar hundert, vielleicht 1000, 2000 Kilometer. Das ist doch heute nichts mehr in der globalisierten Welt. Aber wenn du aufgewachsen wärst oder leben würdest an einem Ort, wo Hunger an der Tagesordnung ist, Armut oder Krieg, dann würde jeder von uns sich mit einer Sache beschäftigen, wie unsere Familie überlebt. Wir würden um das Überleben unserer Familie kämpfen. Das wäre alles, was uns ansonsten noch beschäftigt. Unser Leben wäre sehr anders. Und da müssen wir gar nicht mal so globale oder zeitliche Dimensionen ändern. Die Familie, in die du hineingeboren wurdest, hast du dir auch nicht ausgesucht. Ich habe letztens mit einer Hauptschulrektorin gesprochen und ich fand es spannend, was die gesagt hat. Tolle Frau, die hat gesagt, war eine tolle Arbeit. Und die hat gesagt, weißt du, Olli, ich finde es manchmal schockierend. 70-80% der Schülerinnen und Schüler, mit denen wir täglich zu tun haben, die müssten gar nicht auf der Hauptschule sein. Die haben das Potenzial, auf der Realschule oder sogar auf dem Gymnasium zu sein. Aber sie haben von zu Hause leider nicht die Unterstützung. Vielleicht von Aufmerksamkeit, vielleicht auch finanziell. Was wäre anders in deinem Leben, wenn deine Eltern nicht die Voraussetzungen gegeben hätten, die du hattest? Zum Lernen, zum Studieren, was auch immer. Vielleicht hast du auch genau das erlebt und sagst, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn deine Eltern keine Zeit für dich haben. So, dann kannst du uns mehr darüber erzählen als ich. Deine Gesundheit ist nicht deine Leistung. Morgen kann es anders sein. Wie verändert das Leben, wenn auf einmal eine Diagnose ins Leben kommt wie Krebs oder ein Autounfall oder chronische Schmerzen? Manche von euch kennen das. Was es heißt, mit Schmerzen aufzustehen, mit Schmerzen ins Bett zu gehen, alles dazwischen ist Schmerz. So, das verändert das Leben mal gerade um 180 Grad. Dass du klug genug bist für deinen Job oder freundlich genug, um Freunde zu haben. Oder dass du überhaupt hier bist und glaubst und Jesus folgst. Das hat mehr mit dem zu tun, was andere Menschen in dein Leben hineingesprochen haben, als mit deinen Entscheidungen. Dein ganzes Leben ist Geschenk. Alles ist Gnade. Alles ist Abhängigkeit, wie ein Kind. Selbst dein Herzschlag, dass du jetzt atmest, Zellregeneration. Der Umstand, dass wir von der Erdrotation mal gerade nicht ins Weltall geschleudert werden, sondern dass es Naturgesetze gibt, die uns hier halten. All das ist etwas, was Geschenk ist. Und das vergessen wir oft. Und da liegt die Gefahr, sagt Mose. Warum? Vers 19 und 20. Warum ist das eine Gefahr für unser Leben? Ich lese mal Vers 19 nochmal vor. Da sagt Mose das ziemlich auf den Punkt. Er sagt, wenn ihr aber den Herrn, euren Gott, vergesst und anderen Göttern nachlauft, ihnen dient und sie anbetet, werdet ihr zugrunde gehen, das versichere ich euch. Was er hier sagt ist, wenn wir Gott vergessen, wird jemand oder etwas anderes seinen Platz einnehmen in unserem Leben. Wir nennen das Götzen, die Bibel nennt das Götzen. Ja. Und das kann ganz unterschiedliches sein. Und das wird zerstörerisch sein, sagt er, in jedem Fall für dein Leben. Vielleicht stehen wir heute nicht mehr in der Gefahr, wie die Israeliten, die Götter Ägyptens oder Kanaans anzunehmen. Das ist vielleicht nicht unser Punkt. Aber wir wollen selber groß sein. Wir bauen auf unsere Leistung. Wir sind selbst die Götzen, die wir auf den Thron setzen, zuallererst. Und darum schreiben wir uns das Gelingen unseres Lebens so gerne zu, weil es uns groß macht. Aber genau das, erinnern wir uns, genau das war doch auch das Problem von Israel damals. Genau das sagt doch Mose. Und die Folge ist, dass wir heillos überfordert sind mit unserem Leben. Und viele von euch kennen das. Überforderung, Leistungsdruck, Erfolgsdruck, Effektivitätsdruck, dass wir so effektiv wie möglich sein müssen. Konkurrenzkampf, Ellbogengesellschaft, Hartherzigkeit, all diese Dinge, die kommen hinein, weil alles von uns abhängig ist. Und da wachsen dann plötzlich die Götzen unseres Lebens. Auch heute. Arbeit, Erfolg, Leistung, Anerkennung im Beruf, manchmal sogar in der Familie, manchmal sogar in der Gemeinde. Und was sind wir nicht bereit, diesen Götzen alles zu opfern? Was opfern wir da nicht alles an? Beziehung zu unseren Kindern, zu unseren Ehepartnern, Freundschaften, Familie, am Ende uns selbst. In der Jugendarbeit begegne ich immer wieder jungen Menschen und wie oft höre ich, dass mir Jungs sagen, Papa hat nie für mich Zeit. Er arbeitet immer. Und wenn er nicht arbeitet, hat er was anderes zu tun. Papa hat nie für mich Zeit. Oder junge Mädchen, die mir sagen, ich weiß nicht, ob meine Mama mich nur liebt, weil ich gut bin in der Schule und fleißig bin, oder ob sie mich auch lieben würde, wenn das nicht wäre. Das hört sich schmerzhaft an, aber ich habe diese Gespräche geführt und es sind keine Einzelfälle. Und vielleicht kennst du sie selber. Und die Folge ist, dass wir leiden. Und wir merken, wie genau das unser Leben kaputt macht. Genau das ist doch das, von dem Mose gesprochen hat. Und wir entwickeln weitere Götzen. Gegengötzen, die uns aus dieser Zwickmühle befreien sollen. Und diese Götzen heißen dann Selbstverwirklichung. Individualismus oder Ich-Denken, Egoismus, Genusssucht. Du musst auch mal an dich denken. Jetzt ist es mal Zeit, für dich zu sorgen. Und ich sage nicht, dass wir nicht auch an uns denken dürfen. Ja? Aber wenn das zu einem Götzen wird und zu einem Mantra in unserem Leben, was wir uns immer wieder sagen, unter einer Überschrift, unter der wir unser Leben führen, dann ist das genauso zerstörerisch wie alles andere. Und deswegen sagt Mose, wenn ihr Gott vergesst und etwas anderes an Gottes Stelle setzt, euch selbst oder irgendetwas in dieser Welt, werdet ihr umkommen. Ihr werdet merken, dass es euer Leben zerstört. Und zwar nicht, weil Gott euch bestraft. Das ist nicht der Punkt. Sondern es hat was damit zu tun, welchen Lebensstil wir gewählt haben. Welchen Götzen wir dienen. So ist Leben nicht gedacht. Und wir verlassen den guten Weg, den Gott für unser Leben vorgesehen hat. In Psalm 16, Vers 11 schreibt David, du zeigst mir, du Gott, er spricht mit Gott, du Gott zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Wo du bist, ist Freude in Fülle. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Und wo wir Gott vergessen, da verlassen wir diesen Weg zum Leben, für den wir geschaffen sind. Und die Folge ist Zerbruch und Tod und Schmerz. Und viele von euch kennen das. Wie schützen wir uns davor? Auch dazu sagt Mose was. Wie schützen wir uns vor diesem Zerbruch? Ganz einfach. Mose macht da kein großes Thema draus. Er fängt es nicht mit einem Fünf-Punkte-Plan an. Er sagt, dankt Gott. Alles. Seid dankbar. Dankt Gott, bringt euren Dank und erinnert euch so daran, dass das Entscheidende immer von ihm kommt. Wie Kinder von ihren Eltern abhängig seid, werdet ihr merken, dass ihr abhängig von Gott seid. Daran erinnert uns unser Dank. Warum? Wer Danke sagt, der gibt jemand anderem die Ehre als sich selbst. Ne? Habt ihr schon mal Danke gesagt? Wer hat schon mal Danke gesagt von euch? Ah, doch, erfreulich viele. So. Und vielleicht erinnerst du dich an diese Situation. Anja hat es vorhin gesagt, es gibt manchmal Situationen, es ist schwer, Danke zu sagen. So. Und es gibt auch Menschen, denen es unterschiedlich leicht fällt, Danke zu sagen. Weil wer Danke sagt, macht jemand anderen groß. Der sagt, es ist nicht die Hilfe in meinem Leben, die kommt nicht von mir, die kam von dir. Deswegen danke ich dir. Ja? Er macht jemand anderen groß. Und er weiß, das Entscheidende, das Gelingen seines Lebens, das liegt nicht bei mir, das lag bei jemand anderem. Deswegen sage ich Danke. Dank verändert unsere Perspektive um 180 Grad und richtet uns komplett neu aus. Und ich glaube, wir neigen dazu, undankbar zu sein, weil wir das Gefühl haben, dass Danke sagen uns klein macht. Und das wollen wir nicht. Es gibt so vieles in dieser Welt, was uns klein macht. Guck mal in dein Leben. Was sind die Dinge, die Menschen oder die Situationen, die dir sagen, dass du klein bist und unbedeutend? Dass es auf dich nicht ankommt in der unendlichen Weise weiter eines undankbaren Universums bist du ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist das Weltbild, mit dem wir konfrontiert sind. Was für ein anderes Weltbild gibt uns die Bibel? Was spricht uns Gott zu? Wir wollen nicht klein sein, aber hilfsbedürftig und abhängig, das wollen wir nicht. was wir lieber tun, ist etwas völlig Verrücktes. Wir opfern lieber den Götzen unseres Lebens unser Leben. Manchmal als fromme Christen sind wir sogar lieber bereit, für Gott etwas zu leisten, richtig was zu tun für Gott. Ne? Steckt auch in uns drin. Ist auch nicht gut. So. Wir sind lieber bereit, etwas zu opfern, etwas zu tun, etwas zu leisten, weil es uns wieder groß macht. Weil wenn wir etwas geben, dann sind wir in der Gönnerhaltung und nicht die Empfangenden, nicht die Abhängigen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott in Psalm 50, Vers 9 bis 14 sagt, ich brauche deine Opfer nicht. Er sagt sogar, ich will sie nicht. Ich will deine Opfer nicht. Was willst du mir geben? Mir gehört doch sowieso alles. So, guck dich um in der Welt. Gibt es irgendetwas, was mir nicht gehört? Könntest du mir irgendwas geben, was mir nicht eh schon gehört? Nein, kannst du nicht. Und wenn ich Hunger hätte, meinst du, ich bräuchte dich, um mir was zu geben? Müsste ich da dich bitten? Nein, müsste ich nicht. Gib mir deinen Dank. Das ist ein Opfer, was mir gefällt, sagt Gott. Ich will deine Dankbarkeit, weil dein Dank dein Leben wieder in eine gesunde Perspektive bringt, wieder auf den Weg, der zum Leben führt, wieder zurück zu Gott und in die Abhängigkeit mit ihm. Ich will zum Schluss kommen. Worunter leidest du? Was sind die Götzen in deinem Leben, die dein Leben langsam zerstören? Wo versuchst du, die Dinge deines Lebens durch eigene Leistung hinzukriegen und es aus eigener Kraft zu schaffen? Wo opferst du deine Zeit, deine Familie, Freundschaften, deine Ehe, die Beziehung zu deinen Kindern oder Enkelkindern, deine Gesundheit, vielleicht sogar deine Gottesbeziehung und merkst, wie es dich zerstört? So soll dein Leben nicht sein und so braucht es nicht sein. Gott will dich daraus befreien, wie er Israel befreit hat. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel dazu. Mach dir bewusst, wir sind geschaffen für Abhängigkeit. Und das ist gut so. Zumindest, wenn wir einen guten und großzügigen und nahen und liebenden Gott haben. Und das haben wir. Oh, das haben wir so sehr. So. Dann ist es gut. Mach dir das bewusst, indem du einen Lebensstil der Dankbarkeit gegenüber Gott trainierst und lebst. Epheser 5, Vers 20, das schreibt Paulus, dass wir, sagt Gott, alle Zeit, für alles Dank, immer, für alles. Für Kinder ist es keine Schande. Für Kinder ist es keine Schande, dankbar zu sein, abhängig zu sein, Bitte und Danke zu sagen. Für sie ist es normal. Und das ist der Grund, warum ihr Leben dann gesund und unbeschwert sein kann. Zumindest, wenn sie in einer Lebenssituation und mit Eltern leben, die es gut mit ihnen meinen. Und ihr Lieben, das dürfen wir von Gott wissen, dass er es immer gut mit uns meint. Also versucht doch mal Folgendes. Wenn ihr heute Abend ins Bett geht, denkt doch mal an diesen Tag, an alles, was war. Geht ihr noch mal in Gedanken durch und sagt Gott, danke für all das, was war. Ich weiß, manche von euch machen das. Was war gut heute mit den Kindern zum Beispiel? Was war gut, was war schlecht? Lass das Schlechte weg. Wir sind so viel von schlechten und von kritischen und negativen Blicken umgeben. Könnt ihr weglassen. Achtet ihr sowieso drauf. Ist Teil unserer Weltprägung. Guckt auf das, was war gut. Und sagt Gott einfach danke für all das, was er getan hat an diesem Tag. Und wenn du morgen früh aufwachst, lass deinen ersten Gedanken auf die Dankbarkeit hin ausgerichtet sein. Sag Gott Dank für all das, was er getan hat, während du geschlafen hast. Dass diese Welt immer noch da ist und sich immer noch dreht. Nicht um uns, sondern um Gott. Und dass er schon alles vorbereitet hat, was dich heute erwartet. Oder vielmehr morgen. Heute auch. Und sag ihm Dank dafür. Und starte dankbar in den Tag. Und zwischendurch nimm dir immer wieder Momente, wo du ganz bewusst Danke sagst. Das wird dein Leben verändern, sagt Mose. Das ist das, was wir in Gottes Wort lesen. Und daran dürfen wir uns heute an Erntedank besonders erinnern. An all das Gute, mit dem Gott uns versorgt, aber nicht nur an Gütern, materiellen Dingen, sondern auch an seelischen Dingen, mit denen Gott, unser guter Gott, uns, dir heute begegnen will. Lasst uns dankbar sein. Und eine Sache, mit der wir das auch machen können, das ist, indem wir Gott unseren Dank und unser Lob mit unseren Stimmen bringen. Und deswegen lasst uns Gott jetzt loben mit den nächsten Liedern. Amen.